Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Während bei uns Intensivstraftäter, die vielfach grausamste Verbrechen begehen, nicht abgeschoben werden können, weil die Politik uns sagt, dass diese Menschen aus nicht sicheren Herkunftsländern kommen, sitzt ganz aktuell ein Mann aus der Ukraine bei uns in Deutschland in Abschiebehaft und sollte diese Abschiebehaft vollzogen werden, direkt an die Kriegsfront gegen Russland als Soldat eingeschätzt werden. Wie so etwas bei uns in Deutschland möglich ist, darüber spreche ich im heutigen Interview mit Dirk Schmitz. Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Interview der HKCM. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Schmitz.
Ja, herzlichen Dank, einfach, dass wir hier heute zusammensitzen können.
Sehr gerne. Bevor wir gleich mal mit unserem Thema ansprechen, möchte ich Sie ganz kurz noch unseren Zuschauern vorstellen. Herr Schmitz, Sie haben ein Studium der Rechtswissenschaften durchlaufen, sind dabei von der Konrad-Adenauer-Stiftung mit einem begabten Stipendium gefördert worden, sind seit 1991 als Rechtsanwalt tätig. An einem Arbeitsgericht waren Sie auch schon als Richter tätig und neben Ihrer Tätigkeit als Jurist sind Sie auch Geschäftsführer der Akura-Kliniken in Baden-Baden und deren Tochtergesellschaften. Als Redakteur haben Sie sich auch bei dem AFP-Verlag verdient gemacht, in dem Sie für die juristische Fachzeitschrift mehrere Jahre gearbeitet haben. Herr Schmitz, meine erste Frage an Sie. Ich hatte es im Intro schon etwas angesprochen. Man hört eigentlich so gut wie nie davon, dass eine Person, die abgeschoben werden soll, in Abschiebehaft sitzt, also bei uns in Deutschland, da eine derartige Unterbringung menschenunwürdig sein soll. Das ist immer die Argumentation der linken bis Mitte linken Parteien. Ich meine, aktuell gibt es eigentlich nur eine Partei, die nicht links ist. Dennoch sitzt ein junger ukrainischer Mann hier bei uns in Deutschland in Abschiebehaft und soll an das ukrainische Militär ausgeliefert werden. Können Sie mal bitte den Zuschauer über diese Situation aufklären, was das aktuell bedeutet?
Ja, also ich fange mal an bei dem, wo man sich wahrscheinlich einigen kann, dass an sich eine Person in Abschiebehaft in Deutschland sitzt, halte ich nicht für menschenunwürdig, weil die deutschen Gefängnisse im Vergleich zu anderen, also ich will nicht sagen freundlich, aber zumindest menschenwürdig aussehen. Also die reine Gefängnishaft halte ich jetzt nicht für menschenunwürdig. Allerdings die Umstände, der ukrainische junge Mann in das Gefängnis gekommen ist, das halte ich für äußerst bedenklich und merkwürdig. Dafür muss ich aber ein bisschen ausholen. Wir haben eine Situation, dass hier ja nicht irgendein wildes Gericht ein Urteil gefällt hat und die nächste Instanz das Ganze aufhebt. Das war immerhin der Bundesgerichtshof. Also keine juristischen Laien, keine Leute, wo man sagen kann, ja, die sind ein bisschen komisch, die nächste Instanz wird das retten. Das Hauptproblem ist der Umgang erstens mit der Fragestellung der Kriegsdienstverweigerung. Also eine ganz einfache Frage, stellt die Verweigerung von Wehrdienst und Kriegsdienst, das muss man jetzt mal unterscheiden, feinsinnig, überhaupt einen Asylgrund dar? Da ist die Rechtsprechung interessanterweise hochpolitisch unterschiedlich. Es gibt einige Entscheidungen, insbesondere im Zusammenhang mit syrischen Flüchtlingen, die hier zu uns gekommen sind, bei denen mehrere Gerichte, einschließlich der Europäische Gerichtshof, festgestellt haben, dass man die armen Menschen nicht abschieben dürfe. Warum? Sie könnten da nicht effektiv ihren Wehrdienst oder Kriegsdienst verweigern und sie seien deshalb bedroht und deshalb dürften sie in Deutschland bleiben, also ein Asylgrund ausdrücklich anerkannt hat. Das ist jetzt insoweit wichtig, als durchaus unter Juristen streitig ist, ob die reine Wehrdienstverweigerung einen Asylgrund darstellt, unabhängig ob Ukraine, Syrien, es gibt auch ganz viele Russen, die in Deutschland sind und den Wehrdienst verweigert haben. Und auch hier gibt es Urteile, die ausdrücklich gesagt haben, ein Russe, der den Wehrdienst verweigert, kann in Deutschland bleiben. Also eine sehr unterschiedliche Rechtsprechung zu dem Thema. Und das Ärgerliche hier ist eigentlich, dass man gezielt feststellt und das Politische dieser Entscheidung, das riecht nicht, das stinkt, ist die Frage, der Krieg in der Ukraine ist aus herrschender Westsicht ein positiver Krieg und jeder, der sich an diesem Krieg beteiligen soll, ist erstmal per se verdächtig und man sollte diese Menschen ausweisen. und dass die Rechtsanwendungsungleichheit, so nenne ich sie mal, zwischen einmal einem syrischen Flüchtling und einem ukrainischen Flüchtling, das macht eigentlich den Skandal aus.
Also wenn ich das als Laie mal so meine persönliche Erfahrung wiedergeben darf, wir hören ja vielfach von Straftätern, die Regelrechte, wie der eine, der Deutsche früher Briefmarken gesammelt hat, so sammeln die Straftaten. Das heißt also, die haben Strafakten, die können sie wahrscheinlich selbst als Jurist gar nicht alleine tragen. Und dann heißt es, wir können den aber nicht ausweisen, weil der kommt aus einem unsicheren Land, beispielsweise Afghanistan. Wir haben also auf der einen Seite Straftäter, die eine Strafe nach der anderen quasi regelrecht sammeln. Und dann haben wir wiederum einen Ukrainer, dessen einziges ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Er will einfach nur nicht an der Front verheizt werden. Ich würde sagen, das liegt den meisten Menschen inne, dass sie sich völlig unabhängig, um welchen Konflikt es geht, nicht für irgendwelche Mächte und deren Interessen verheizen lassen wollen, wo wir ja auch sehen, wie viele Menschen bei diesem furchtbaren Konflikt umkommen. Wie kann es denn jetzt bitte sein, dass da die deutschen Gerichte unterschiedliche Entscheidungen treffen?
Gut, ich kann das einmal juristisch erklären. Also in unserem Fall ging es darum, dass in einem Straffall, der erstmal nichts mit dem Thema Ukraine zu tun hatte, hier ein Auslieferungsdialog bestanden hat, also beim Gericht. Und er am Ende eingewandt hat, aber wenn er jetzt abgeschoben wird, habe er das Problem, dass er in der Ukraine Kriegsdienst leisten müsste. Das war aber nicht das ursprünglich tragende Moment des Verfahrens. Das war sozusagen die Fragestellung der Umsetzung einer Auslieferung. Während in den anderen Entscheidungen, die ich gerade erläutert habe, ging es darum, dass Flüchtlinge, unter anderem aus Syrien, aber auch aus Russland und anderen Ländern, formelle Asylverfahren haben laufen lassen. Und im Rahmen dieser formellen Asylverfahren ist festgestellt worden, dass die Auslieferung so nicht zulässig sei. Das sieht man schon am Gerichtszweig. Der BGH hat entschieden, jetzt hier als Haftgericht letztlich. Und in den anderen Fällen, von denen ich gesprochen habe, haben die Verwaltungsgerichte oder am Ende der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass also das Asylrecht im Rahmen einer Güterabwägung schwerer wiege. Also im Prinzip aus zwei verschiedenen Richtungen das Problem beleuchtet. Natürlich sind die alle nicht blöd und die kennen jeweils auch die Entscheidungen der anderen Gerichte. Auch der BGH kannte das. Und der BGH hat anscheinend hier eine deutlich schärfere Ansicht zum Thema, man kann ausliefern, als die Verwaltungsgerichte. Also das ist wahrscheinlich der Erklärbär an meiner Geschichte, der aber nichts ändert daran, dass auch der BGH vor der Sicht ukrainischer Flüchtlinge, aber auch syrischer und russischer gesehen hat, dass er hier ein anderes Recht geschaffen hat.
Ja, und jetzt gibt es ja auch eine Petition gegen die Auslieferung, die ins Leben gerufen wurde. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Petition erhält nachher zweimal so viele Stimmen wie eigentlich geplant. Also unglaublich viele Menschen unterschreiben die. Ist so eine Petition, völlig egal wie erfolgreich sie ist, ist die nachher überhaupt rechtlich irgendwie bindend oder sagen die da, was interessiert mich das, was die Leute hier unterschreiben?
Also, ob sie politisch eine Symbol- oder massive Impulswirkung hat, vermag ich derzeit nicht zu sehen. Also meine Prognose ist eher nein, ja. Weil formell hat der Bundesgerichtshof entschieden und auch wenn jetzt 80% aller Bundesbürger unterschreiben würden, würde das erstmal den Bundesgerichtshof nicht besonders beeindrucken. Allerdings ist die Fragestellung der Umsetzung eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft später beziehungsweise der Bundesrepublik Deutschland und sie könnte jederzeit die Auslieferung aussetzen, unabhängig von der Entscheidung des Bundesgerichtshofs. Also wenn ich einen Appell ablassen kann, dann wäre der genau an unsere politische Führung, ans Bundesministerium des Inneren oder hier in dem Fall, ja, das Ministerium des Inneren wäre sogar zuständig, diese Auslieferung einfach nicht zu vollziehen.
Verstehe. Wenn wir uns das Ganze mal jetzt gedanklich durchgehen, sollte die Auslieferung erfolgen, würde das sicher die Lebenserwartung dieses jungen Mannes drastisch sinken lassen. Es gibt ja Aussagen von Militärexperten und Beobachtern, die besagen, dass die Männer an der ukrainischen Front nur einige Tage überleben, gerade jetzt, wo auch so schwere Kämpfe toben. Ein ehemaliger US-Soldat, der in Bachmut gekämpft hatte, sagte sogar, dass die Soldaten an der ostukrainischen Front nur 4 Stunden überleben. Damit wäre eine Auslieferung de facto ein Todesurteil für den Mann und solche würden ja mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes abgeschafft, also das Todesurteil. Warum wird das also in dem Falle nicht berücksichtigt?
Das berührt eigentlich einen komplett anderen Sachverhalt. Das ist die Ablösung, die mehr oder weniger systematische Ablösung des deutschen Rechts vom Prinzip der Gerechtigkeit und der Rechtsanwendungsgleichheit. Und das ist hier eines der zahlreichen Symbole. Wir führen derzeit in Deutschland eine Rechtsprechung, gerade in diesen politiknahen Bereichen, die eher an SED-Rechtsprechung erinnert. Das heißt, die Angleichung des Rechts oder der Rechtsprechung an die Wünsche der Politik. Ja? Das sehen wir ganz einfach. Ich habe das ja ein paar Mal bemüht. Der Syrer, der hier bleiben kann, der sicherlich amorph möglicherweise weniger gefährdet war als der ukrainische Flüchtling, der jetzt zurück an seine Ostfront muss. Aber bei den Syrern haben wir aus irgendwelchen Gründen, die ich emotional nicht wirklich nachziehen kann, nahezu eine politische Beißhemmung. Und auf der anderen Seite liefern wir Menschen, europäische Menschen, aus in einen Fleischwolf, bei dem wir wissen, dass sie sterben. Wo man einfach sagen möchte, ich sage das ganz einfach, ich wünsche mir Frau Baerbock und unsere Innenministerin zur Bewährung an die Ostfront, einfach um einen handfesten eigenen Eindruck über die Lebensgefahren zu haben, die man in Kriegen hat und deshalb Kriege generell vermeiden sollte.
Ich meine, wenn es sowas gäbe oder die Verpflichtung, dass Politiker ihre eigenen Söhne an die Front schicken müssten, dann hätten wir morgen auf der Welt keinen Krieg mehr. Ich denke, das ist relativ klar. Aber finden Sie das nicht auch komisch, wenn man sich das mal rein logisch ergründet? Wir nehmen hier aber Tausende, man kann auch sagen Millionen von Syrern, Afghanen, Irakern rein, die an sich unserer deutschen christlichen Kultur nicht wirklich nahe sind. Ich denke, das kann man mal so zusammenfassen. Die holen wir rein, dahinter fragen wir auch nicht, die dürfen auch nicht abgeschoben werden. Gleichzeitig lehnen wir es dann eher ab oder wir liefern dann auch wiederum Ukrainer aus, die selbst christlich orientiert aufgezogen worden sind, der ihre Kultur auf jeden Fall mal näher ist als vielleicht die des Irakers oder des Afghanen. Und im Fall dieses Ukrainers wird aber nicht gehandelt wie bei den Syrern, wo man sagt, die können wir nicht ausliefern, sondern da geht es wiederum darum, dass man, wenn ich das jetzt erkunden würde, vielleicht schon, dass man den Ukrainern auch möglichst noch die Männer nach Hause schickt, dass diese dann dort an der Front eingesetzt werden können. Halten Sie sowas für möglich?
Was hier passiert, halte ich für politisch verkommen. Es geht doch darum, dass unsere deutschen Politiker nichts anderes sagen, als wir kämpfen gegen Russland bis zum letzten Ukrainer.
Genau.
Das ist genau das, was hier passiert. Es ist nicht intellektuell und auch nicht philosophisch zu ergründen, was hier passiert, sondern es geht einfach nur darum, die Ukraine mit Waffen zu unterstützen und auch mit Personal, nach Möglichkeit mit dem Personal, das uns zur Verfügung steht, weil wir unsere eigenen Männer derzeit noch nicht zwingen können und Frauen, zwingen wir halt die Ukrainer, die hier sind, sofern es geht, dahin. Das passt ja auch in eine gesamte andere Angelegenheit. Diese Regierung hat zugestimmt einem Verfahren, erstens, dass Ukrainer in Deutschland keine Ersatzpapiere mehr bekommen. Also keine Ersatzreisepapiere müsste man normal kriegen. Die kriegen sie aber auch nicht mehr in ihrer eigenen Botschaft, weil sie den Wehrdienst verweigert haben. Das heißt, man versucht systematisch die Temperatur im Tümpel unangenehm zu machen, indem die Frösche derzeit schwimmen. Und gleichzeitig gibt es Behörden, bei denen Gespräche zwischenzeitlich stattfinden, wo der überraschte ukrainische Besucher plötzlich ein Vertreter des ukrainischen Ministeriums neben sich am Tisch sitzen hat, eingeladen zum gleichen Gespräch von der deutschen Behörde, um den Ukrainer doch zu überzeugen, bitte in seine Heimat zurückzukehren. Das ist ein Skandal, der hier stattfindet. Ich habe solche Mandate. Ich sage generell, reden Sie nicht mit der deutschen Behörde, solange ein ukrainischer Behördenvertreter im Raum ist. Das ist ein Skandal. Das wäre so, als wenn Sie einen Perser haben, der möchte möglicherweise einen Ausweis haben und findet im deutschen Polizeibehörde sitzt plötzlich der persische Folterknecht neben dem deutschen Polizisten und sagt, besser, du gehst nach Persien zurück. Das ist das, was hier stattfindet.
Ja, aber ich meine, das ist wirklich unglaublich, was Sie da erzählen. Das war mir so auch nicht klar. Nur, wir reden ja darüber, Friedrich Merz hat ja gesagt, er hält den Weltrekord im Brechen seiner eigenen Wahlversprechen, innerhalb von Wochen alles rückgängig gemacht. Aber da hieß es ja auch, jetzt ab jetzt gibt es Zurückweisungen und wir werden im großen Stil abschieben. Also wenn ich mir das nur logisch durchdenke, man versucht der ukrainischen Regierung die eigenen Geflüchteten Bevölkerungsteile, Menschen, die sagen, ich will nicht mit diesem Krieg involviert werden, auf jeden Fall, ich meine, die sind alle involviert, so oder so, aber auf jeden Fall nicht als Soldat an der Front gegen den Russe geschickt zu werden. Da sagt man, man macht denen Druck und schickt sie wieder zurück in die Ukraine, damit diese möglichst viele noch die restlichen Soldaten an die Front schicken können und gleichzeitig bei Millionen von Syrern und Afghanen, da lässt man milde walten oder im Gegenteil, man bringt sogar Gesetze ein, die es verhindern, dass diese Leute abgeschoben werden. Können Sie mir als Jurist sagen, welcher Logik folgt das?
Also, als Jurist muss ich jetzt leider dieses Gespräch beenden, ne, zu diesem Thema, weil es gibt keinerlei juristische Begründung dafür. Ja? Eher im Gegenteil, das, was Sie jetzt als Judiz äußern, das kann ja eigentlich nicht wahr sein, das ist ja Ihre Zusammenfassung, ist ja genau so. Das heißt, wir setzen auf der einen Seite die Menschenrechte über alles, setzen sie aber in dem Moment aus, wo es einem politisch linken Narrativ hier dem Ukraine-Krieg gegen Russland dient. Das heißt, im Prinzip dokumentiert genau diese Vorgehensweise die Beliebigkeit und Verlogenheit moralischer Argumente durch diese Regierung und die Parteien, die diese Regierung führen. Im Prinzip wäre die richtige Antwort gewesen, also eigentlich sollte der Kollege Ukrainer schon an die Front, wir finden das richtig, aber im Rahmen unserer Rechtsprechung zum Thema Asyl und Kriegsdienst können wir es leider nicht umsetzen. Das wäre eine korrekte Entscheidung gewesen.
Ich verstehe.
Oder zumindest konsequent, ob korrekt lasse ich jetzt mal offen, aber zumindest konsequent.
Sehen Sie denn Tendenzen in der letzten Zeit, wenn wir das gerade auch sehen, was jetzt hier gemacht wurde, Änderung des Grundgesetzes, die jüngsten Beispiele aus den letzten Wochen mit dem abgewählten Bundestag in kurzer Zeit noch Dinge durchzudrücken, die jetzt mit der neuen Koalition wahrscheinlich oder mit dem neuen Bundestag so nicht zustande gekommen wären. Ich muss mich korrigieren, der neue Bundestag so nicht zustande gekommen wären. Sie als Jurist und Staatsrechtler, wie beurteilen Sie das Ganze, was jetzt hier passiert?
Also man kann das erstmal nach freundlicher allgemeiner Staatsrechtslehre beurteilen. Und dann fasse ich jetzt mal das Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit meinen doch etwas einfacheren juristischen Worten zusammen. Ich will mal sagen, das ist wie ein glimmendes Feuer. Also bis zum Ende der Amtsperiode eines Parlaments ist dieses Parlament vollständig im Amt. Und solange, auch wenn die wiederbelebt werden müssen auf den letzten 2 Stunden, bis zum Zeitpunkt der Konstituierung des neuen Parlaments, darf das alte Parlament formell alles machen. Das ist so die Kurzzusammenfassung, durchaus mit durchaus Rechtsprechung und Geschichte noch ein bisschen garniert, das, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat. Das Bundesverfassungsgericht hätte auf Basis der deutschen Rechtslage das genaue Gegenteil entscheiden können. Es hätte sagen können, ja, das Parlament hat das grundsätzliche Recht, also Grundsatz, das ist so, aber wenn gegen Ende eine Entscheidung getroffen wird, die möglicherweise mehrere Generationen betrifft, in einem geradezu existenziellen Ausmaß, ist eine solche Entscheidung nicht mehr möglich, insbesondere wenn das neue Parlament gewählt ist und es ohne Zeitverzug eine Woche später zusammentreten kann. Diese Entscheidung wäre für Deutschland besser gewesen, nicht so sehr vom wirtschaftlichen Ergebnis, das sicher ohnehin nach meiner Rechtsansicht, aber was die Legitimierung und nicht die Legalität, sondern die Legitimierung eines im Moment abbröckelnden politischen Systems, nämlich das der Bundesrepublik Deutschland und des Grundgesetzes vermindert. Es wird ja nichts anderes gesagt, wir nutzen die Legalität bis zum letzten Punkt, auch wenn sie die Legitimität lange getötet hat. Wir halten die Legalität durch. Und das führt dazu, dass die Menschen diesem Staat und diesem Grundgesetz und vor allem nicht einem Gericht, das heute nicht mehr das Bundesverfassungsgericht ist, sondern das Gericht von CDU, SPD und Grünen, was jetzt also nicht politisch einfach mal dahingesagt ist, weil sie können die Parteibücher der Bundesverfassungsgerichte und Bundesverfassungsrichter aller Senate offen im Internet abrufen. Das ist ein Gericht der großen Parteien. Es sind keine unabhängigen Richter im Bundesverfassungsgericht, die gewählt worden sind, sondern die sind alle gewählt worden wegen ihres Parteibuches und durch ihr Parteibuch. Wenn Sie sehen, der Vorsitzende des Bundesverfassungsgerichts ist der Wunscherfüller von Angela Merkel gewesen. Der war noch nicht mal als Jurist ernsthaft geeignet für die Position, weil der kein Staats- und Verfassungsrechtler war, der war Wirtschaftsjurist. Und der ist reingehoben worden, genau aus den Gründen, aus denen man das den Amerikanern vorwirft, dass man einen richtigen Richter da hat, richtig im Sinne von genehm. Das ist das, was passiert. Und zugleich diskutiert das Bundesinnenministerium und das Bundesamt für Verfassungsschutz darüber, dass Menschen den Staat delegitimieren können. Der Einzige, der diesen Staat delegitimiert, ist der Staat selbst, denn niemand glaubt mehr an einen Staat, der so arbeitet.
Das haben Sie perfekt zusammengefasst. Ich möchte Ihnen da ganz herzlich danken, Herr Schmitz, auch für die offenen Worte. Das ist ja bei vielen Juristen nicht der Fall, dass man sich da traut, so klar und deutlich zu sprechen, auch wenn es die Zeiten absolut gebieten, dass man das so macht. Ganz herzlichen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank zurück, dass ich hier ein Plenum hatte dafür.